In der heutigen Folge beantworte ich Fragen rund um das Thema, was und wo wurde eigentlich in den letzten Jahren im Marketing-Stack investiert? Wie sieht ein Marketing-Stack richtig aus? Was ist das Minimum, was man für die Zukunft braucht? Was ist Identity-Management und muss ich das eigentlich einsetzen? Und auf was kommt es eigentlich in der Zukunft an?
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Dirk. Hi Dirk.
Hallo Jonas.
Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann werden wir ins ganze Thema eintauchen, was wir uns heute vorgenommen haben.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Wirtschaftsinformatiker, habe vor über 30 Jahren angefangen im Consulting an der Schnittstelle zwischen Marketing, Vertrieb und IT, habe dann erstmal bei der Paulaner Brauerei, dann bei der Deutschen Telekom als CIO viele Jahre gearbeitet und dann nach einer kleinen Zwischenstufe bei einem Analytics-Anbieter in den USA mich dann mit dem Kollegen Robert Bergmann quasi selbstständig gemacht, eine Firma gegründet rund um das Thema Marketing, Identity und seit knapp 10 Jahren arbeiten wir an diesem Thema und ich mache das aus Köln und der Gründer, sozusagen der Robert, aus London.
Cool. So ein bisschen das Thema, über was wir uns heute unterhalten wollen, ne? Weil vielleicht können wir die Leute so auch in das Gespräch mit einbeziehen und nochmal abholen, was wir vorher besprochen haben, so ein bisschen drüber nachgedacht, wo die Reise hingeht, was Identity Management bedeutet, was Third-Party-Cookie-Less bedeutet. Ich glaube, wir können an der Stelle auch stolz behaupten, dass wir bald gemeinsam ein Buch zu dem Thema publizieren werden. Das heißt, die Leute können gespannt sein. Und in der Zusammenarbeit ist ja natürlich auch irgendwann entstanden, naja, wie war eigentlich bei mir die Situation auf Kundenseite, was sehe ich jetzt gerade im Markt, wenn ich Kunden begleite? Und da geht es ja viel, ist das Thema, wie identifiziere ich eigentlich Nutzer in der Zukunft? Und auf was muss ich darauf achten, um besser zu werden? Da gibt es tolle Use Cases, die immer von Personalisierung sprechen. Dafür brauchst du aber Merkmale am Nutzer. Wenn man sich aber jetzt, und das hast du angesprochen, deswegen gehen die Blumen ja auch an deine Seite oder sozusagen an dich. Wenn man sich aber die Investments anguckt der letzten Jahre, sind die doch anders, als man vermutet hat, oder?
Ja, also erstmal kann man natürlich feststellen, sozusagen, dass in MarTech insgesamt, sage ich einmal, auch im Deutschraum mehr und mehr investiert wird. Also wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, dann haben wir fast sozusagen Wachstumsraten von 20% und die Prognosen sind, dass es auch noch weitergeht. Man kann auch generell sagen, dass verglichen jetzt mit den USA und England sehr viel weniger in Deutschland investiert wird, prozentual, sodass da noch ein riesen Aufholbereich ist. Aber man kann natürlich auch sagen, dass sehr viel in Grundlagen investiert wurde, was jetzt Customer-Plattformen betrifft, auch in Analytics, aber manche Themen natürlich auch noch Nachholbedarf haben.
Ja, es ist ein spannender Punkt, wenn man sich das ein bisschen anschaut, aber an was könnte das liegen? Ich glaube, wir hätten ja darüber gesprochen vor 3 oder vor 4 Jahren. Ich kenne auch ganz, ganz viele Diskussionen, warum überhaupt in Tech-Management investiert werden muss, was für mich die Grundlage für Marketing-Technology ist. Also was glaubst du, warum tun sich deutsche Unternehmen so schwer, in diesen ganzen Bereich zu investieren?
Ich meine, ich kann da ja auch nur Spekulationen anrichten. Wir stellen halt generell fest, dass das schon seit vielen Jahren so ist, dass der angloamerikanische Markt, sagen wir, sehr viel größer ist. Ne? Und obwohl man eigentlich vermuten würde, in Europa ist Deutschland der größte Markt, es ist mit Abstand England im Vergleich. Und ich glaube, eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass hier in dem Bereich man generell sehr viel konservativer ist. Es ist halt so, auch aus unserer Erfahrung, dass die Kollegen oder die Marketingentscheider in diesen Ländern sozusagen einfach sehr viel schneller Entscheidungen treffen und auch einfach mal was ausprobieren. Und in Deutschland wägt man doch immer, ne, das hat ja auch manchmal seine guten Seiten, immer relativ lange ab und soll man das jetzt auch tatsächlich machen? Und da vergeht dann halt immer eine ganze Zeit, bis man dann tatsächlich auch sagt, und jetzt investiere ich in den Bereich, während auf der anderen Seite häufig einfach gesagt wird, oh, das ist ein tolles Thema, wir probieren das jetzt mal aus und wir lernen halt, während wir das machen. Und das ist schon ein bisschen andere Herangehensweise, die dazu führt, dass neuere Themen sozusagen, dass dort schneller investiert wird und wir dann in der Regel immer einen Nachholbedarf haben. Aber ich denke auch, da wird sich die Lücke jetzt über die Zeit schließen.
Ja, ich finde, es hat gerade ein bisschen Aufwind und da gibt es auch wieder Gewinner und Verlierer. Jetzt mit Google Tag Manager, serverseitiges Tracking oder andere Tag-Management-Lösungen, serverseitiges Tracking. Da sind viele noch auf hardcoded Implementierungen von Pixeln, die überhaupt gar nicht serverseitig sozusagen dann gefeuert werden können. Ich hoffe, wir gehen jetzt hier nicht zu deep in Themen rein, sonst einmal gerne Podcast stoppen und irgendwie serverseitiges Tracking googeln, was das eigentlich bedeutet. Mein Gefühl ist immer wieder, dass die Investitionen in Marketing-Technology, also in Backend-Themen, schwer gemacht werden, wie du es auch selber gerade gesagt hast, weil die Investitionen nicht sofort zu Revenue, nicht sofort einen Impact haben, sondern eher eine Foundation für die Zukunft bilden. Jetzt muss man aber aufpassen, wenn man sich so eine Marketing-Technology-Landschaft eigentlich anschaut, dass die nicht unabhängig voneinander funktioniert, sondern dass eigentlich die Teile gut ineinander gesteckt werden müssten, damit es funktioniert. Also ist es schon sehr entscheidend, nachdem jetzt in den letzten Jahren vielleicht im Web-Analytics-Bereich investiert wurde, im Tech-Management-Bereich investiert wurde, viele Personalisierung investiert haben, AB-Testing investiert haben, jetzt zu überlegen, wie kann ich denn überhaupt die Nutzer identifizieren, weil bis jetzt war es ja immer in den einzelnen Tools zu Identifikationen gekommen.
Genau, also ich glaube, da sprichst du absolut den Punkt an, den wir auch sehen. Bisher ist das Thema Marketing Identity immer nicht als übergreifendes Thema gesehen wurde und jede Applikation hat das irgendwie versucht, selbst zu lösen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel eine Attributionssoftware anguckt, dann brauchen die natürlich sozusagen diese verschiedenen Events. Die haben dann alle entweder eine Device-ID. Und die müssen irgendwie zusammengeführt werden, damit ich Attributionen machen kann. Und dann versucht man in der Regel mehr schlecht als recht, das hinzubekommen. Nicht, weil die Attributionssoftware schlecht ist, aber weil die gar nicht die Möglichkeit haben, sozusagen die Identitäten zusammenzubringen. Und da habe ich jetzt so viele Beispiele gesehen, wo das eingeführt wurde, die alle begeistert waren, was für tolle Funktionalitäten das hat. Und ich habe mich immer gefragt, wie lösen Sie das Identity-Thema eigentlich? Und darüber hat man einfach nicht richtig nachgedacht. Und dann merkt man in der Implementierung, ja, das sieht zwar alles toll aus, aber mir fehlen einfach die richtigen Daten dafür. Ich versuche sozusagen das Ganze mal so ein bisschen in der Analogie zu fassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Firma angucke, wir sind sehr international aufgestellt und wir haben uns alle auf Englisch als Sprache geeinigt. Ja, also jeder hat seine Muttersprache und dann noch Englisch und wir unterhalten uns alle auf Englisch. Und so ähnlich sehe ich es auch bei Identitäten. Natürlich. So ein Attributionssystem hat eigene IDs, Google hat eigene IDs, Facebook hat eigene IDs, Salesforce hat eigene IDs. Aber irgendwie sind die natürlich alle auf die eigene Applikation sozusagen begrenzt. Und wenn jetzt diese verschiedenen Themen miteinander reden sollen, die verschiedenen Applikationen, dann brauche ich sozusagen ein einheitliches Level und muss das übersetzen. Und anstatt, dass wir jetzt jeder Applikation die Übersetzung sozusagen überlassen, machen wir das doch einmal unternehmensweit und haben dann eine eigene unternehmensweite Marketing-Identität, die wir dann den anderen Applikationen zur Verfügung stellen. Und man muss auch dazu sagen, dass jetzt viele Applikationen diese Möglichkeit eröffnen. Hauptsächlich, weil man sagt, ich kann jetzt einen CRM-Identifier nehmen, den ich irgendwie dazu bringe. Aber den kann man natürlich auch genauso gut nutzen, jetzt nicht einfach einen CRM-Identifier zu nehmen, sondern sozusagen eine eigene Marketing-Identität. Da können wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, warum das besser ist, als eine CRM-Identität zu nutzen. Ja. Aber damit schafft man diese Möglichkeit. Ne? Wenn ich jetzt Google Analytics habe, die haben das. Ne? In irgendeiner Form ist das dann eine Declared-ID oder sonst was. Das heißt, jetzt habe ich die Voraussetzung, wenn ich sowas aufbaue, auch relativ gut in so ein Marketing-Stack mit reinzubringen. Natürlich müssen denn ja diese Systeme auch damit vernünftig umgehen können.
Mhm. Gibt es deswegen den Rise vom Thema Customer Data Plattform?
Ja, ich meine, Customer Data Plattform muss man ja auch sagen, die lösen ja aus meiner Sicht jetzt häufig dieses Thema auch ein bisschen implizit. Ja, die sagen im Prinzip, ich bringe die Daten alle zusammen. Ich habe dann am Anfang da viele Vorträge gesehen und habe ich immer gefragt, ja, das sieht toll aus, 360-Grad-Profil. Aber wie macht ihr das denn eigentlich, dass dann so ein 360-Grad-Profil auch tatsächlich zusammenkommt? Ich meine, wir wissen alle, dass das ein Zustand ist, der nie ganz erreicht wird, aber dass man überhaupt mal in diese Richtung kommt. Und dazu muss man das Identitätsthema lösen. Und je nach CDP, sage ich mal, gibt es da sicherlich Verfahren, die schon relativ gut funktionieren und andere, die das immer auch noch relativ stiefmütterlich machen. und dann auch häufig nur einen begrenzten Erfolg haben, weil man sich beispielsweise nur auf irgendwelche Login-Identifikatoren sozusagen beschränkt und damit in der Regel bei den meisten Kunden vielleicht nur 7-10% der Interaktionen auch tatsächlich identifizieren kann.
Ja, vielleicht findet man nochmal eine andere Analogie, dass in die Fälle bin ich in vor Jahren auch schon reingetappt. So ein bisschen die Investments, die getätigt wurden, die Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen Ort über das richtige Device zu spielen. Das wurde versucht, sozusagen die Wege zu ebnen und dorthin zu kommen, wo vermeintlich der Nutzer ist. Aber wenn du dann am Wegesrand stehst, das ist eine sehr alte Analogie, und die Person an dir vorbeiläuft, weißt du nicht, ob es ein Kunde von dir ist oder nicht. Das heißt, der Identifier fehlt dir wirklich, um rauszufinden, wer es ist. Und das ist das Thema, was du ja vermeintlich lösen musst. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob du erst die Wege bauen musst, dann die Nutzer zu identifizieren oder andersrum.
Ja.
Ich bin ein bisschen der Meinung, dass es vielleicht sogar ist, dass du erst teilweise Nutzer auf jeden Fall identifizieren musst, weil du ja schon Kanäle vorher bespielst.
Genau, das ist ein ganz toller Punkt, Jonas, weil natürlich häufig, wir sprechen ja jetzt auch mit sehr, sehr vielen, wir haben Prospects sozusagen, die sich für das Thema interessieren, und ich höre dann sehr oft, weil man an sehr sophisticated Use Cases denkt, zu sagen, ah ja, wir haben noch so viel fundamentale Sachen zu machen, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen am Ende, ja. Hm. In Klammern auf, wenn man das als Sahnehäubchen sieht, kommt man in der Regel nie dazu, weil Unternehmen nie dazu kommen, das zu genießen, weil es immer wichtigere und andere Dinge gibt zu tun. Ich sage immer, wenn jemand sagt, ja, da kümmere ich mich mal drum, wenn ich alle Basics gelöst habe, dann weiß ich, dass dir die nächsten 10 Jahre nichts passiert oder die ändern ja ihr mentales Modell. Weil das ist einfach so, ne? Ich meine, die Herausforderungen werden einfach nicht weniger.
Ja.
Also meine feste Überzeugung ist, dass wenn man sich an das Thema Identität, wenn man das löst, dann werden viele andere Themen viel einfacher, weil sie müssen dann nicht mehr sozusagen spezifisch gelöst werden. Und das ist tatsächlich ein Großteil der Probleme. Wenn ich mir zum Beispiel auch, ne, wir reden ja hier auch oder in deinem Podcast über Daten. Wie viel Zeit wird verwendet, um Daten zusammenzubringen, weil es eben keine Identifier gibt? Dann beschäftigen die sich, sage ich mal, 60-70% damit der Zeit. Wie matche ich das denn? Wie finde ich das zusammen? Dann hat man keinen richtigen Identifier. Dann versucht man das irgendwie so probabilistisch hinzubekommen. Ist vielleicht noch ganz stolz, dass man ganz tolle Algorithmen ausprobiert, wie man matchen kann. Sozusagen, da sage ich aber, das ist eigentlich überflüssig. Da sollte man sich auf andere Dinge konzentrieren. Also meine Hypothese ist eigentlich, fange damit an und nutze es dann.
Ja, die Ausbaustufe. Aber wenn man sich so einen Marketing-Technology-Stack einmal anschaut, ne, da sind so viele unterschiedliche Tools mit drin. Wenn man sich überlegt, es gibt ein Tag-Management. Du hast ein, können wir ja auch gleich noch zu, hast du gesagt gehabt, habe ich mir extra aufgeschrieben, CRM-Identität versus Marketing-Identität. Du hast also ein Tag-Management-Tool, du hast E-Mail-Marketing, du hast ein Personalisierungstool, du hast deine ganzen Online-Marketing-Channels. Die meisten Unternehmen haben noch eine DMP eingeführt. Dann hast du willst du eine CDP einführen. Das ist ja schon, also wenn du so eine Art Landschaft im Kopf skizzierst, wo würdest du das Identity-Management platzieren?
Ja, also ich meine, erstmal ist das ja das auch, was generell beobachtet wird. Jeder sagt eigentlich, es wird immer mehr. Ne? Wenn wir dann zum Beispiel jetzt Scott Brinker, die bringen ja immer einmal im Jahr sozusagen ihre Marketing-Landscape raus. Und jedes Mal sagt man eigentlich, das muss sich doch konsolidieren. Und jedes Mal gibt es 10% mehr Applikationen. Das ist ja so ein bisschen Widerspruch. Trotzdem sagt jeder immer, oh nee, nicht noch eine weitere Komponente meines Martechs, sag ich, hab da jetzt schon. Also irgendwie ist das so ein bisschen so ein immanenter Widerspruch, sozusagen. Das muss man erstmal auf der einen Seite konstatieren. Und natürlich muss man auch auf der anderen Seite sehen, dass sozusagen nicht primär die Anzahl der Applikationen sozusagen die Komplexität schafft, sondern sagen wir mal, sind die wirklich modularisiert aufgebaut, helfen die mir eigentlich Komplexität zu managen oder erhöhen die das? Und da muss man mal ein bisschen aufpassen. Typischerweise reagiert unser Gehirn immer so, dass wir sagen, oh, wenn das mehr wird, wird das komplexer, sozusagen. Das ist ja auch in vielen Fällen der Fall. Aber das muss nicht immer der Fall sein, wenn man sinnvoll sozusagen Funktionen sozusagen zentralisieren kann in einer sauberen Architektur. Das ist ja eigentlich auch dann eine Architekturaufgabe, zu gucken, welche Komponenten man quasi zusammenbringt, die dann auch mehr werden. Ich meine, und man muss, ich komme auch nochmal auf die Antwort auf die Frage, aber da sehen wir jetzt ja auch, dass in den Unternehmen das auch erkannt wird, ne? Also immer mehr MarTech-Verantwortliche sind da, die sich mit MarTech-Architekturen beschäftigen, wo man eben nicht mehr sagt, jeder sozusagen Fachbereich im Marketing sucht sich nun gerade das schönste E-Mail, schönste CDP-Aktivierungstool aus, sondern man hat erkannt, wenn man da keinen Bebauungsplan hat und nicht das Ganze orchestriert, dann endet das halt irgendwo in Inkompatibilität und wird immer komplexer. Also ich glaube, die Unternehmen haben das erkannt, die tun was. Das dauert natürlich ein bisschen, bis dann auch Leute da sind, die sowas verstehen, die sowas machen können, sozusagen und so weiter. Jetzt zu deiner Frage, die wir natürlich auch häufig gestellt haben, Identitätsmanagement. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Antwort dafür. Bei manchen großen Unternehmen propagieren wir tatsächlich und haben das auch realisiert, das Thema Identity Management sozusagen als eigene Komponente laufen zu lassen. Es ist immer dann der Fall, wenn ich eine ganz große Komplexität sozusagen in der Landschaft habe und so eine einzelne Applikation das nicht so sinnvoll lösen kann. Das kann dann auch sehr helfen, sozusagen so ein Stack weiterzuentwickeln, Migrationen zu machen und so weiter. Das ist aber jetzt keine Lösung, die für jede Größenordnung passt. Das kann auch sein, dass man sagt, Mensch, ich will jetzt eine CDP und meine CDP soll das lösen, sozusagen, weil ich da sowieso sehr viel Integration machen kann, weil Identifikationsmethoden, die ich in der CDP habe, ausreichend sind, um das Ganze zu tun. Dann kann man auch sagen, eine CDP sozusagen mit integrierter Identity Resolution sozusagen ist die Lösung dafür. Ja. Was ich halt nicht glaube, was manche auch noch denken, dass irgendwelche, ne, weil Identity wird ja oft mit, was wir als Third-Party-Identity-Graph-Netzen, wo man dann externe IDs und sowas hat, dass man sowas zukaufen kann oder dass man sagt, ich nehme mal einen externen ID-Graphen, der löst das schon für mich. Das ist etwas, was ich jetzt persönlich nicht glaube, sondern ich glaube, das ist ein Asset, was die Unternehmen haben müssen, wo die auch ihre Kontrolle drüber haben müssen. Das ist ein ganz zentrales Element des eigenen Martech-Stacks, den man auch sozusagen ownen muss.
Ja. Ich schreibe ja gerade immer mit und versuche sozusagen zu gewährleisten, dass ich nichts vergesse und habe auch was in der Hand. Ich brauche immer was in der Hand, damit ich sozusagen auch ein bisschen spielen kann. So zu kurzer Erklärung. Ich habe auch gerade nochmal mir Gedanken gemacht, ob es die Möglichkeit gibt, Dirk, dass wir, ich weiß, eine One-Fits-All-Solution ist nicht möglich. Und ich bin auch kein von pauschalen Aussagen. Aber ich durfte jetzt diese Woche eine Keynote halten bei einem C-Level-Entscheider-E-Commerce-Kreis. Und dann ging es auch so ums Thema, so was ist jetzt genau die eine Herangehensweise, die ich haben muss. Und ich verstehe auch, warum der Bedarf ist, diese Frage so zu stellen. Jetzt lass uns doch mal überlegen, wie sieht so ein Minimum-Marketing-Technology-Stack aus, was du für einen E-Commercer brauchst. Und dann können wir es ja theoretisch um weitere Elemente erweitern. Also ich kann ja mal anfangen, dann hast du so ein bisschen Zeit zum Nachdenken.
Gerne, dann kann ich ergänzen, was dann einfacher ist, als wenn man das originär selbst macht.
Also du hast ein Shop-System.
Ja.
Und wir gucken jetzt erstmal die Welt sozusagen ab Shop-System an. Wir gucken uns nicht ERP und sonst was an, sondern sprechen viel über Marketing. Also was du als erstes meiner Ansicht nach brauchst, ist ein Tag-Management. Tag-Management regelt zu gewährleisten, was wird wann wie ausgespielt. Rechtlich brauchst du auf jeden Fall ein Consent-Management, auch Pflicht. Und ab dann fängst du ja an abzubiegen und überlegst, okay, du hast einmal die Online-Marketing-Kanäle. Das ist wichtig. Ich finde, Newsletter ist immer separat zu sehen. Jetzt wird es gleich schon spannend, wenn wir vom Minimum-Setup sprechen. Wie platzierst du CRM bei der Konstellation? Ist sozusagen, wenn man sich unten als horizontaler Balken Tag-Management oder Shop-Tag-Content-Management vorstellt, dann würde ich sehen, dass nochmal als nächster horizontaler Balken auf jeden Fall in einer Art und Weise CRM kommt. Und ab dann gibt's eher die Balken, die klassisch drüber liegen oder stehen in dem Fall mit Online-Marketing-Kanäle und Newsletter und vielleicht auch Push. Das ist sozusagen für mich das Minimum an Setup, was man braucht, um gut zurechtzukommen. Jetzt darfst du noch kurz ergänzen, ob dir was beim Minimum-Setup fehlt und dann können wir überlegen, wie es weitergeht.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir, und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Genau, ich hätte jetzt nur noch gesagt, dass man wahrscheinlich klassischerweise mit dem Tech-Management auch in Web Analytics sozusagen damit drin hat.
Ja, stimmt, fair. Guter Punkt. Web Analytics fehlt. So, und ab dann fängst du ja an, eine Ausbaustufe zu machen. Mit der Situation hast du noch nicht gewährleistet, dass du die richtige Nachricht zum richtigen Ort an den richtigen Nutzer ausspielen kannst. Du bist eher Multichannel getrieben. Du spielst in unterschiedlichen Kanälen aus. Du kannst es noch nicht wirklich orchestrieren. Du kannst die Nutzer auch auf deiner Webseite nur teilweise identifizieren in den jeweiligen Tools, die wir gerade angesprochen haben. So, ich würde jetzt darüber nachdenken, mir zu überlegen, okay, damals hat man eine DMP implementiert. Damit hast du einen Großteil der Online-Marketing-Kanäle nicht Newsletter abdecken können und hast die sozusagen gleichgeschoren. Das wäre eine Möglichkeit, die Erweiterung zu machen. Oder jetzt neuerdings ein Marketing-Automation-Tool mit einzusetzen, wie Emasis oder klassischen CDP-Anbieter, Klaviyo, ist auch nochmal Marketing-Automation-Anbieter, um zu gewährleisten, auch die Non-Pay-Kanäle darüber abzudecken.
Genau, also ich würde sozusagen nochmal von zwei Trends kommen, sozusagen, die es aus meiner Sicht notwendig machen, wenn man in so eine nächste Ausbaustufe geht. Was man ja sieht, gerade E-Commerce, die anfangen, da geht es sehr darum, um Akquisitionen und sozusagen Drive to Site im Prinzip, um einfach Traffic auf die Seite zu bringen und dann so abwickeln zu können. Ne? Sozusagen jetzt wissen wir alle, dass das sozusagen auch immer teurer wird, da kommt der Grenznutzen dran. Das heißt also, umso mehr man das aufgebaut hat, umso wichtiger wird es ja, eine loyale Kundenbasis zu bespielen und sozusagen dann nicht nur zu sehen, was machen die im Shop, sondern auch zu wissen, was weiß ich über den Kunden, was ist historisch da. Da kommst du dann ja im Prinzip mit dem CM rein und da kriegst du dann auch die Notwendigkeit, wie ich immer sage, dass du Kundendaten und Transaktionsdaten, die du hattest, mit dem, was da im Web passiert, eigentlich zusammenzubringen, weil das dann einen entsprechenden Mehrwert generiert. Das Zweite, was du natürlich häufig siehst, ist die, ich nenne das immer die verzweifelten E-Commercer, weil das auch kurzfristig wirkt. Der einzige Weg, die haben, Demand anzukurbeln, ist Discount. Ja, ich meine, es gibt ja welche, die verkaufen nur noch über Discount. Viele sind so konditioniert, nur danach zu gehen. Nun ist Preis natürlich für viele ganz wichtig, aber es darf aus meiner Sicht nicht zum 100% einzigen Punkt werden. Und dann musst du dir natürlich überlegen, wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass ich im Prinzip Kundendaten nutze in meinen Aktivierungskanälen, dass ich die entsprechend auf eigenen Medien plötzlich anders bespielen kann, dass ich das Wissen dazu habe, dass ich das in meine Webseite bringe. Und zum anderen musst du dich mehr damit auseinandersetzen, was kann ich jetzt für Mehrwerte geben? Und da gehen die Companies ja im Prinzip in zwei Richtungen. Das eine ist, ich leiste sozusagen, gebe einfach Informationen um das Produkt sozusagen drumherum. Ja, also ich gebe Mehrwerte zu den Produkten. Dann ist es aber häufig so, dass das User auch im nicht eingeloggten Bereich machen und dann viele Schwierigkeiten haben, diese Informationen jetzt mit dem Verkäufen und dem eigentlichen Ziel zusammenzubringen. Und die anderen gehen natürlich dahin und manche können das auch gut kombinieren. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, in welcher Branche du tätig bist. Die verbinden das jetzt mit Ereignissen und Community-Aufbau und so weiter, um Erlebnisse sozusagen zu schaffen. Und ich glaube, da muss man sich angucken, sozusagen, welche Strategie man da geht, was wichtig ist. Und dann musst du deinen Tech-Stack entsprechend so aufbauen, dass er dann diese Erweiterungen, die dafür notwendig sind, um erfolgreich zu sein, auch bestmöglich unterstützt. Da kommst du natürlich rein in dem, was du sagst. Da kann ich jetzt, da müsste man immer die Fähigkeiten haben, aus meiner Sicht Kundendaten und behavioral Daten zusammenzubringen. Wenn man das nicht kann, dann erfüllt das sozusagen nicht diesen Zweck. Und man kann dann natürlich auch aus diesen Gründen darüber nachdenken, wie decke ich jetzt plötzlich ein Identity-Management ab, was mir möglich macht, sozusagen diese verschiedenen Quellen so zusammenzubringen, dass ich die Kunden optimal sozusagen auch beraten kann und an mich binden kann.
Ja, du sprichst einen spannenden Punkt an. Ich bin ja jetzt sozusagen in die Ausbaustufen reingegangen und du guckst es nochmal aus dem Blickwinkel an, wie ist denn eigentlich mein Geschäftsmodell?
Genau, also ich versuche immer so ein bisschen damit zu sagen, wir müssen uns immer fragen, wo stehe ich im Geschäft und was sind da die Herausforderungen? Und dann muss ich sagen, was ist jetzt die Architektur, die das auch tatsächlich unterstützt? Und klar, du hast mir jetzt gesagt, gibt immer viele Möglichkeiten, aber wir müssen halt auch mal klare Handlungsempfehlungen geben, sonst ist das halt alles, ich kann das machen, auch das machen. Ich sage, was machst du denn jetzt eigentlich? Deswegen habe ich gesagt, man muss jetzt ein bisschen ableiten, wo man hingeht, ob das die Trends sind, die wichtig sind. Und dann muss man sagen, okay, das ist jetzt der Tech-Stack sozusagen, der das unterstützt. Und das hat auch diese Komponenten. Und deswegen habe ich auch hier natürlich gesagt, warum aus meiner Sicht für diese Phasen zum Beispiel auch Identity Management dann plötzlich wichtiger wird und mir überlegen muss, wo das im Tech-Stack dann auch tatsächlich mit abgebildet ist.
Ja, generalistisch wäre ich nämlich jetzt zur Ausbaustufe gekommen und hätte gesagt, okay, man müsste sich einmal überlegen, welche internen Verfügbarkeiten habe ich und welche kann ich davon über eine CDP abwälzen und in welche Richtung geht das sozusagen. Und dann auch ist da schon Identity Management mit drin. Und auch ganz, ganz wichtig ist der Punkt, wenn du natürlich größere Martech-Stacks hast, kannst du mit einer CDP irgendwas ablösen und verschlankst da, wie du auch gerade gesagt hast, alleine vom Kopf her zu viele Tools könnten Komplexität geben, ist es meistens eher auch. Und zu viel Komplexität funktioniert auch wieder nicht, wie du es gerade gesagt hast, wenn du einen Kunden hast, den du über Mehrwert annehmen oder abgeben möchtest und nicht über, hier sind wieder 20%, damit du kaufst.
Genau, und ein weiterer, ich meine, ich komme da wieder auf den situativen Faktor, hängt natürlich auch von der Größe ab. Ne? Wenn du jetzt über riesengroße Retailer sprichst, die dann auch E-Commerce-Anteile haben, aber auch Offline-Geschäft, dann hast du da plötzlich auch komplett andere Datenanforderungen, die sich dann natürlich auch wieder auf die Architekturen sozusagen niederschlagen. Und dann natürlich diese Frage, die ja da auch im Raum steht, hast du jetzt sehr viel investiert sozusagen in ein großes Data Warehouse mit Transaktionsdaten? Willst du das dann sozusagen nochmal komprimiert in eine CDP bringen? Also diese architekturellen Fragen fangen sich dann eben auch zu stellen. Aber das hängt natürlich dann auch wieder von Größe und Datenvolumen ab, ob es überhaupt Sinn macht, sich mit dieser architekturellen Frage zu beschäftigen.
Ja, und ein spannender Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, aber der total relevant ist, meiner Ansicht nach, ist, welche Kapazitäten, welche Fähigkeiten hast du eigentlich in deinem Team, damit du diesen Change mitgehen kannst? Weil ganz, ganz viele Unternehmen, stelle ich leider erschreckend fest, haben meistens Leute nur etabliert, die Agenturen managen. Die haben gar nicht die seniorigen Fachkräfte, die intern Architekturen aufbauen, die verstehen, wo die Reise hingeht.
Genau, also das kann ich nur absolut teilen. Das heißt, so wie du sagst, in vielen Marketingabteilungen geht es eigentlich darum, so eine Richtung kreativ vorzugeben, Markenpositionierung vorzugeben und dann wird das operative Geschäft sozusagen durch Agenturen abgewickelt und dann merken diese Unternehmen, da ist eigentlich keiner, der sich mit diesen Fragen beschäftigt und dann sagen sie auch richtigerweise, ich muss mir jetzt eigentlich erstmal das Know-how holen, von außen aufbauen, damit ich dann überhaupt in der Lage bin, sozusagen hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil da stimme ich zu, das kann man natürlich versuchen, an Externe zu delegieren, aber da kann man sich auch Rat von Externen holen und Meinung. Aber am Ende sozusagen ist es eine Kernverantwortung des Unternehmens selbst.
Ja. Siehst du schon einen Trend? Also siehst du schon eine Welle, die sich da verändert? Dem Buch Cookieless Future, wo wir jetzt drüber schreiben, ist ja so ein bisschen, irgendwie hat noch keiner ein Buch drüber geschrieben. Leute sprechen viel zu wenig drüber. Also die Branche ist trotzdem natürlich riesig, aber die ganze AdTech-Szene spricht darüber, aber vermeintlich die CMOs, die es betrifft, die CEOs, die es betrifft, das Top-Management, nicht, dass AdTech nicht im Top-Management wäre, aber eben doch meistens ist es nicht in der Großzahl oder in der Anzahl der Firmen hinweg, haben noch nicht die Attention auf dem Thema.
Da gibt es natürlich sozusagen unterschiedliche Positionen. Der eine CMO wird vielleicht sagen, guck mal, ich gucke mal auf mein Marketingbudget und ich sage jetzt mal, alles, was mit Identifikation zusammenhängt, ist nur 20% und der Rest ist sozusagen Brand und was ich dafür ausgebe. Deswegen ist das bei mir gemessen am Budget eigentlich ein kleines Thema. Das ist so die eine Sicht da drauf. Die andere ist sozusagen, ich immer sage, das, was man nicht sehen kann, nicht messen kann, das weiß man und glaubt man auch nicht. Ja, das heißt also, häufig ist auch der Impact vollkommen unklar. Ja, ich meine, du hast ja gesagt, Cookieless Future. Wir könnten eigentlich sagen, Cookieless Future im Sinne von Third-Party-Cookies gibt es schon seit 4 Jahren. Jetzt nicht für den Gesamtmarkt, ja, aber für ein Drittel des Marktes. Ja, weil sozusagen wir ja schon die Situation im Apple-Umfeld plus Firefox schon heute haben und sowohl im Mobilfunk als auch im PC, also im Bereich reden wir schon über ein Drittel und dieses ein Drittel ist ja mehr oder minder für verschiedene Dinge schon verloren. Häufig wird das gar nicht transparent gemacht und die Leute sehen das eigentlich gar nicht mehr oder haben das nie richtig gesehen vom Impact oder das ist einmal so kurz aufgetaucht und dann wieder ist und hat sich irgendwie damit arrangiert. Und man muss auch sagen, gerade die AdTech-Industrie tut alles sozusagen, um das eigentlich so unter dem Teppich zu halten. und sozusagen nicht transparent zu machen. Man priorisiert dann einfach sozusagen andere User, wo diese Informationen noch da sind. Die anderen werden dann überhaupt gar nicht mehr in Bidding-Prozesse und sowas reingepackt. Und damit ist das Ganze einfach nicht mehr transparent. Also ich denke, das ist eine Kombination aus diesen beiden Themen, wo man einmal sagt sozusagen, wie groß ist die Priorität wirklich sozusagen in meinem Unternehmen? Und die andere ist, dass es doch also eine große Intransparenz darüber ist, was das bedeutet, was natürlich auch gerade mit dem Wissen zusammenhängt, die eben bei Advertisern heute in vielen Fällen noch relativ gering ausgeprägt ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Wenn du jetzt ein Unternehmer wärst oder jetzt gerade jemand im Management, der den Podcast hört und sagt, jetzt habt ihr hier so viel drüber philosophiert, was wären denn die nächsten Schritte, die du dieser Person raten würdest, damit man das Thema zielgerichtet angeht?
Was wir im Prinzip sagen, ist, man muss dazu einfach mal eine erste Analyse machen, die durchaus einfach guckt, welche Potenziale habe ich da und inwieweit werden die dann auch tatsächlich wahrgenommen. Und das fängt aus meiner Sicht immer an, damit, welche eigenen sozusagen Identities habe ich denn tatsächlich im Unternehmen? Also sprich, wie sieht meine First-Party-Datenstrategie aus? In welchen Größenordnung habe ich das? Mit welchen Maßnahmen kann ich die noch entsprechend erhöhen? Und was ist denn jetzt wirklich sozusagen der Wegfall im Paid-Media-Bereich? Und was bedeutet der für mich eigentlich? Und wenn ich diese zwei Dinge zusammengebracht habe, dann kann ich für mich auch entscheiden, sozusagen, welche Bedeutung hat das Ganze und welche Maßnahmen setze ich dabei aus. Ne? Da gibt es ja Unternehmen, die sagen, ich mache sowieso alles nur kontextuell und ich habe sonst nichts. Und andere, die eine große Abhängigkeit davon haben. Und ich meine, man kann selbst sozusagen, ne, wenn ich jetzt mal so eine Diskussion nehme mit einem Unternehmen, was wir momentan gerade haben, was für mich auch tatsächlich überraschend war, also die haben auch heute noch eine komplette keinerlei First-Party-Daten. Ein ganz großes Unternehmen, natürlich als Brand, im Prinzip kein Direct-Consumer-Bereich, damit sehr klassisch. Aber auch die machen heute sozusagen ihre Kampagnen im Sinne von Retargeting eigentlich noch 100% auf Basis von Third-Party-Cookies. Ja. Das ist natürlich nicht so ein Riesenanteil, weil die erstmal sagen, die Zielgruppen, die gewinne ich im Prinzip jetzt in den Medien sozusagen, wo ich das Ganze platziere, auch kontextuell, weil ich habe ja sonst auch nichts anderes. Aber die haben schon auch dann wieder ein Budget, wo sie das komplette Retargeting machen. Und da ist natürlich klar, diese Strategie, wenn die funktioniert ja heute nur zum Teil, ne, ohne dass sie das richtig merken. Aber wenn dann die Third-Party-Cookies wechseln, funktioniert diese Strategie also 100% nicht mehr. Ne? Da ist gar nichts sozusagen.
Genau. Ja, weil die Browser sind ja jetzt gerade schleichend. Also sie haben ja jetzt gerade noch nicht alle Browser.
Genau. Ne? Und das sind einfach so Beispiele, wo man sagt, da wird es jetzt aber höchste Zeit, dass man sich mal überlegt, sozusagen, welche Möglichkeiten man denn da tatsächlich hat.
Ja. Ich denke auch, also wichtiger Punkt ist, Ist-Zustand des Marketing-Stacks zu erheben, dann zu überlegen, was ist eigentlich die Digitalstrategie und die Data-Strategie für die Zukunft und habe ich dafür schon alles vorhanden oder muss ich da was austauschen? Und dann würde ich mich maximal schnell versuchen, auf dieses Minimum-Setup, was wir ganz am Anfang oder in der Mitte der Folge besser gesagt besprochen haben, zu fokussieren. Und zwar so, dass es nicht von einem großen Anbieter ist, sondern dass du mehrere unterschiedliche Tools im Einsatz hast, meiner Ansicht nach. Sonst hast du einen zu großen Login-Effekt, den du später nicht mehr rausbekommst.
Ja, ich meine, du sprichst das an, das ist ja sozusagen in der Vergangenheit immer Best of Suite, Best of Breed, dieser Ansatz, wo man dann in der Hoffnung ist, wenn man das alles von einem kauft, sozusagen, dann wird das alles einfacher.
Ja, keine Komplexität mehr.
Man hat keine Komplexität, sozusagen, das ist aber in der realen Welt ist das häufig nicht so, weil dann das doch nicht überall so passt und dann doch nicht so genutzt werden kann. Und ich stimme dir zu und ich würde sagen, was sich jetzt halt auch ein bisschen weiterentwickelt hat von diesen beiden Dingen, ist, dass man, wenn man jetzt eine saubere Architektur macht, sozusagen auch mit verschiedenen Applikationen, sozusagen die Integration und Koordination inzwischen ganz gut hinkriegen kann. Dafür braucht man aber, wie man so schön sagt, einen vernünftigen Bebauungsplan, der zumindest eine gewisse Richtung sozusagen dafür auch vorgibt.
Ja, cool. Dirk, ich finde die Folge sehr angenehm und ich glaube, wir haben einen guten Überblick und einen guten Abriss gegeben zu den jeweiligen Themen. Ich glaube, die Hörer und Hörerinnen können gespannt sein, wenn wir mit dem Thema starten des Buchs, beziehungsweise wir sind schon voll drin. Vielleicht wird es nochmal eine Folge geben, wo wir nochmal ein Update geben zum Buch, nochmal darüber philosophieren.
Genau, wir werden dann ja auch nochmal schauen sozusagen, ob dann diese Ankündigung von Google irgendwann tatsächlich mal wahrgemacht wird, nachdem wir jetzt Jahr für Jahr eine Verschiebung sozusagen erlebt.
Mein persönliches Gefühl ist, die Verschiebung verleitet dazu, sich in Sicherheit zu wiegen. Mein Stand war, dass schon teilweise getestet und ausgerollt wird und Sie gerade nur überlegen, wie sicher Sie ausrollen.
Genau, also ich denke, das ist ja nicht ein singuläres Ereignis, sondern es folgt ja sozusagen einer gewissen Industrielogik. Und diese Industrielogik sozusagen kann sich aus meiner Sicht auch Google nicht langfristig entziehen. Ist nur, wie du sagst, der Mensch ist, wenn er dann dreimal was gehört, das immer nicht passiert, dann neigt man irgendwie dazu zu sagen, naja gut, es wird schon irgendwie gar nicht passieren.
Richtig.
Das ist so ein bisschen, wie man das so intuitiv auffasst. Und da muss man sich halt schon klar machen, dass das nicht das Wahrscheinlichste ist, was passieren.
Ja. Dirk, weil du das erste Mal in meiner Folge bist, ist, bevor natürlich die Hörer und Hörerinnen jetzt kurz nochmal bitte das Handy in die Hand nehmen, würde ich mich sehr freuen, den Podcast abonnieren, wenn sie es nicht schon tun und zum ersten Mal hören oder auch bewerten. Wirklich viele Hörer und Hörerinnen hören ihn, sind vielleicht nicht zwangsweise Abonnent oder haben ihn noch nicht bewertet und es würde mir total gefallen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mir aber auch noch konstruktives Feedback geben, dann traut euch das. Schickt mir gerne eine LinkedIn-Nachricht oder schreibt mir auf irgendeine anderen Art und Weise. Jetzt habe ich es. Und dann klappt es. Meine zwei Fragen, lieber Dirk. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Ja, also was ich privat mache, ist eigentlich so ganz klassisch das Measure Yourself sozusagen im Sport. Das habe ich früher in Excel-Tabellen gemacht, heute mit Smartwatch und sozusagen messe, wie ich trainiere, messe Gewicht sozusagen und gucke mir das sozusagen an. Das ist die eine Sache. Das zweite, da kann ich aber noch nicht berichten, ob das wirklich sozusagen auch hilft und motiviert. Versuche das jetzt beim Sprachlernen zu machen. Falls wir nochmal wieder zusammenkommen, kann ich dann sagen, sozusagen, ob das tatsächlich unterstützt hat, weil ich das schon ein paar Mal probiert habe, jetzt gesagt, jetzt muss ich es nochmal ganz anders probieren, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das langfristig damit schaffe oder ob das nur tatsächlich ein Strohfeuer ist. Dann zu deiner zweiten Frage, welcher Film? Ich nehme mal Hidden Figures, sozusagen, das ist ein Film, der spielt sozusagen nach dem Sputnik-Schock in den USA, wo ja die USA wachgerüttelt worden sind. Sozusagen, als die Russen da irgendwie nach vorne gegangen sind, haben dann die NASA gegründet, um aufzuholen. Und da gibt es eben diese Geschichte von drei afroamerikanischen Frauen als Mathematikerin. Sozusagen in dieser Zeit muss man sich einfach zurückversetzen, sozusagen Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo ja das Thema auch Diskriminierung noch sehr stark war. Und die haben sozusagen einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet, sozusagen für dieses Programm, das dann ja auch dazu geführt hat, dass der John Glenn da als erster Mensch die Weltumrundung gemacht hat. Das ist halt ein Beispiel dafür, dass sozusagen, ich habe das jetzt mal sozusagen, dass da Champions im Verborgenen gearbeitet haben, die dann erst sehr spät gewürdigt wurden. Und dann nehme ich jetzt mal die Analogie zu dem Thema ID-Management. Ich denke, ein ganz wichtiger Beitrag, ich sage mal, ist der Hidden Champion des Marketings. Auf der anderen Seite wird jetzt auch langsam immer deutlicher klar, wie wichtig das ist und welchen Beitrag das leistet. Und dann die letzte Analogie dazu ist, weiß nicht, ob die passt, ist dann sozusagen Sputnik-Schock. Vielleicht ist ja die Ausphasen der Third-Party-Cookies ist auch so ein Ereignis, was so ein Auslöser da ist. Ne? Ist natürlich nicht der ganze Grund, das sind Trends, die dahinter stehen, aber manchmal braucht es einen Auslöser, um dann auch Dinge in Bewegung zu setzen.
Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Auch nochmal spannende Ansicht und ein anderer Blickwinkel.
Vielen Dank, Jonas, für die Gelegenheit, darüber mit dir zu sprechen.